Startup BW, der Podcast.
Hi, ich bin Dorothee und ihr hört den Podcast der Landeskampagne Startup BW 100 gute Gründe zum Gründen. In jeder Folge stellen wir euch einen Gründer oder eine Gründerin aus Baden-Württemberg vor und zeigen, welcher Weg zum Erfolg führen kann, warum auch Umwege oft ein Ziel haben und warum The Land auch Startup Land ist. Im Fokus stehen immer die Gründer und Gründerinnen selbst. Ich möchte wissen, was treibt sie an? Wovon träumen sie? Und welche Ängste müssen sie aus dem Weg räumen? Dabei interessiert mich auch, was sie und ihr Startup so einzigartig macht. Ob Gründen der Inbegriff von Selbstverwirklichung ist und wie sie mit ihrem Unternehmen die Zukunft gestalten und besser machen wollen. Gerade auch in ihrer Region und für Baden-Württemberg. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Wie sagen unsere Eltern so schön, früher waren mehr tote Fliegen auf der Windschutzscheibe. Insektensterben ist leider Realität. Inzwischen geht man von 1% Insektenschwund pro Jahr aus. Und das ist gravierend, letztendlich für uns Menschen. Über Ursachen und Gegenmittel spreche ich heute mit Katharina Schmidt, Mitgründerin des Startups Epic aus Karlsruhe. Dort erforschen sie und ihr Team die Ursachen des Insektensterbens mit Hilfe künstlicher Intelligenz und leisten so einen wichtigen Beitrag, die verantwortlichen Faktoren aufzudecken. Hört rein! So, herzlich willkommen, Katharina. Vielen Dank, dass du da bist.
Schön, hier zu sein.
Sehr gerne. Ich hoffe, du hast letzte Nacht gut geschlafen. Du hast nämlich eben erzählt, vor der letzten Podcast-Aufnahme hast du echt schlecht geschlafen. Vermutlich lag es daran, dass du irgendwo die Nacht auf einem Feld verbracht hast.
Ja, tatsächlich war das der Fall.
Und heute war es besser?
Ja. Ja, die Bienensaison neigt sich so langsam dem Ende zu und die Craziness lässt nach.
Die Craziness deines Jobs und nicht der Bienen. Nein, die Bienen sind eigentlich nicht crazy, ne?
Sie haben schon auch so ihre Momente, aber ja, doch eher die Craziness des Jobs.
Wer crazy ist, sind die Wespen momentan. Aber die haben mit den Bienen gar nicht so viel gemein. Außer, dass die Leute sie ständig verwechseln.
Sie sehen ähnlich aus. Sie bestäuben auch ein bisschen. Aber ich würde jetzt nicht sowas machen wie, ja, die Biene ist die Gute und die Wespe ist die Böse. Alle haben so ihren Platz in der Welt. Aber ja, sie haben nicht super viel gemeinsam.
Das ist eigentlich die Aufgabe der Wespe.
Man muss ja auch nicht alle die Qualität von allem darüber beurteilen, was es dem Menschen nützt. Aber wenn man in die Richtung gehen möchte, dann frisst die Wespe zum Beispiel Schnaken.
Apropos Schnaken, warum haben wir in diesem Sommer keine Schnaken? Hast du eine Idee dazu?
Ja, habe ich. Ist jetzt alles hier kein Biologenwissen, aber es ist brutal trocken und Schnaken ernähren sich legen ihre Eier in feuchte Gebiete, richtig.
Wobei ich das total interessant finde, weil es hat im Frühjahr mega viel geregnet, so gerade in der Bodenseeregion, wo ich herkomme, und meine Eltern behaupten, es müsste so viele Schnaken geben und es gibt keine einzige.
Ja, anscheinend ist es zu trocken.
Ja, ist aber auch
es
kein,
darf aber
kein
durchaus,
gutes Zeichen.
Durchaus Spezialisten geben, die uns dazu aufklären.
Wir sind es nicht. Ihr wiederum behandelt eben nicht, beziehungsweise beobachtet nicht das Verhalten der Schnaken, sondern der Honigbienen. Und jetzt setzen wir da nochmal an. Woher kommt das Insektensterben und welche Arten betrifft es besonders und warum spielt hier diese Honigbiene so eine besondere Rolle?
Ich hole ein bisschen aus, ist ja, eine größere bitte. Frage. Das Insektensterben ist ein weltweites Phänomen, das auf eine Vielzahl von Faktoren zurückzuführen ist, von denen man nicht alle kennt und auch nicht alle Zusammenhänge komplett versteht. Die Umwelt ist ein synergetisches System. Das heißt, es gibt wahnsinnig viele Faktoren, die da zusammenwirken. Und Bestäuber und Insekten spielen darin eine wichtige Rolle. Und der Rückgang ist hauptsächlich darauf zu begründen, zumindest ist das so die gängige wissenschaftliche Meinung, dass eben die Qualität und die Menge der Lebensräume für diese Insekten stark zurückgegangen ist. Wenn man sich auf die Landwirtschaft anguckt oder das Land allgemein, dann ist dort sehr viel Landwirtschaft und es gibt immer weniger Lebensraum, das heißt Nistmöglichkeiten und auch ein durchgehendes Nahrungsangebot. Das heißt, ich möchte ja nicht nur als kleines Insekt, möchte ich ja als Bestäuberinsekt, möchte ich ja jetzt nicht nur irgendwie im April, wenn der Raps blüht, was zu essen haben, sondern vielleicht auch noch später. Und wenn es sehr große Monokulturen gibt, dann habe ich danach einfach nicht mehr so das große Angebot. Hier bei uns im ja, Süden, Südwesten ist das nicht das große Problem, weil alles recht kleinstrukturig ist. In anderen Gebieten ist das noch viel krasser. Aber dort ist es schwerer geworden, durchgehend Nahrung zu finden und auch geeignete Nistmöglichkeiten. Genauso ist es in den Städten oder auch in den Ortschaften. Der Mensch braucht einfach sehr viel Raum. Und den gestaltet er nach Prinzipien, die er selbst definiert. Ist schön. Früher fand man zum Beispiel den englischen Rasen wahnsinnig schön. Dieser Trend hat sich jetzt ja zum Glück umgekehrt.
Jetzt sind Steingärten.
Steingärten zum Teil auch. Ich weiß gar nicht, ob die verboten worden sind. Ich glaube,
in manchen Kommunen tatsächlich.
Ich glaube, da war was, genau. Aber das Insektensterben geht eben darauf zurück, dass diese Lebensräume also dass es weniger davon gibt, die wirklich geeignet sind und auch die Qualität der einzelnen Lebensräume nicht mehr so groß ist. Und darunter fallen zum Beispiel auch, fällt der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln in der Landwirtschaft, auch der reduziert ja die Qualität von einem Lebensraum und die Güte. Und so gibt es eben noch eine Vielzahl anderer Faktoren, die, von denen man es zum Teil weiß, dass sie einen Einfluss spielen, aber zum Teil auch nicht oder man es vermutet oder es gibt wilde Verschwörungstheorien zu solchen Themen. Lichtverschmutzung ist zum Beispiel ein Thema. Auch die besagten Autos, die ja durch die Gegend fahren und dann dabei die Insekten einsammeln. Leute haben Angst vor 5G. Leute haben Angst vor allen möglichen Sachen. Ich bin nicht in der Position, um zu sagen, was davon richtig ist und was nicht, sofern ich es nicht selbst gemessen habe. Und ja, das ist eben das, was die Wissenschaft heute weiß. Und viele Zusammenhänge kennt man aber auch nicht, so um jetzt den Bogen zu Epic zu schlagen. Und wir haben eben ein Instrument geschaffen, mit dem man diese Zusammenhänge untersuchen kann. Bisher war es nämlich sehr, sehr schwer, Daten dazu zu sammeln und quasi die Perspektive der Insekten zu bekommen. Und wenn ich Insekten sage, dann reden wir unter den Bestäubern von der Honigbiene, weil sie einfach gut zu monitoren ist. Das heißt, wir haben bei einem Honigbienenvolk, das sind ja domestizierte Tiere, also keine Wildtiere, sondern ich glaube, die drittwichtigste Nutztierart in Deutschland ist die Biene. Und die wird eben in so Behausungen gehalten, die kann man theoretisch sogar von A nach B bringen und die bleibt einfach da, wo sie ist. Und sie ist das ganze Jahr über aktiv. Das heißt, wir können uns sehr gut angucken, wie sie reagiert über das Jahr auf verschiedene Umgebungsfaktoren. Bei einer Wildbiene ist das nicht unbedingt der Fall. Die krabbelt vielleicht irgendwann im Frühjahr aus dem Sand, aus ihrem
Zuhause. Machen die Winterschlaf?
Nee, die sind nur einjährig.
Übernehmen im Winter gar nicht.
Achso, genau, die quasi, da wurde ein Ei gelegt im letzten Jahr und das schlüpft dann im Frühjahr. Dann, was ich interessant finde, paaren sie sich zuerst und dann gehen sie auf die Suche nach Futter.
Mutig.
Klare Prioritäten. Also muss auch nicht bei allen so sein. Bei einigen ist es der Fall. Dann legen sie, wie gesagt, halt irgendwann wieder ein Ei und dann sind die wieder verschwunden. Vielleicht legen sie auch zwei Eier. Vielleicht kleiden sie auch vorher diese Behausung unter der Erde mit Blütenblättern aus. Tatsächlich gibt es Bienen, die da tapezieren.
Oh, die einen Sinn für Ästhetik haben.
Richtig, man weiß auch da nicht genau, woran es liegt. Aber und dann sind die halt wieder weg. Und jetzt fällt es mir natürlich schwer, in großem Maße sowas zu monitoren. Was ich aber habe, ist die Honigbiene, bei der ich das kann. Wir arbeiten auch zum Teil mit Erdhummeln. Mit kommerziellen Erdhummeln. Tatsächlich kann man Hummelvölker kaufen und sich mit der Post schicken lassen für Bestäubungszwecke.
Wie
ja.
sehen die aus? Wie
dann
kriegt man
so,
die per
sind
Post?
So Kartons, genau, sind so Kartons, da ist dann schon so Futter drin und sowas.
Und die leben da drin oder sind das
genau.
nur Larven?
Nee, die leben da, die werden lebend geliefert und gibt es eine ganze Industrie, die werden dann an Gewächshäuser geliefert zum Beispiel, wo die eben bestäuben, wo die Tomaten bestäuben, wo die Erdbeeren bestäuben. Also die klassische Erdbeere, die jeder vielleicht dieses Jahr im Frühjahr gegessen hat, die aus einem Gewächshaus kam, die wurde mit höchster Sicherheit von einer Hummel bestäubt, die
von
mit
einer
der Post geliefert wurde. Genau, genau. Also so, es gibt eben ein paar Indikatoren, Insekten, die man überwachen kann ganz gut. Und davon nutzen wir die Honigbiene und die Erdhummel. Und für diese Bestäuberarten schließen wir zum Teil eben auch auf andere. Natürlich ist jede Art speziell, aber wenn man jetzt sagt, okay, die Honigbiene ist einem bestimmten Pflanzenschutzmittel ausgesetzt, dann liegt der Schluss nahe, dass wenn es die Honigbiene trifft und die davon einen Schaden davon trägt, dass es eben anderen wilden Arten auch nicht großartig anders geht.
Das macht Sinn.
Stark vereinfacht natürlich, aber Genau, man muss ja tun, was man kann.
So, und wer sind eure KundInnen?
Das gibt im Prinzip drei Bereiche, von denen der dritte so eine Blackbox ist, wo Leute einfach Fragestellungen haben rund um die Bestäubung, die sie noch nicht beantwortet bekommen haben, weil sie nicht messbar waren. Und wir machen uns da ein paar Gedanken dazu. Also das ist, wie gesagt, der kleinste Teil. Ich finde ihn nur ganz witzig. Dieses Jahr haben wir zum Beispiel für eine Studie im Bereich der Saatgutproduktion Bienen mit rosa leuchtenden UV-Pulver in einem Tunnel bepudert und haben uns dann nachts mit Rock am Ring, UV-Equipment auf diesem Feld angeschaut, welche von diesen Blüten am meisten leuchten und wo die Bienen halt hingegangen sind, vor dem Hintergrund, die Saatgutproduktion zu verbessern und da mehr Wissen für zu kreieren. Also da hatten wir mit dem Unternehmen damals gesprochen, haben so vorgestellt, was wir machen. Die haben gesagt, ja, super spannend, bringt uns aber eigentlich nichts. Wir haben andere Fragestellungen und da sind wir dann eben darauf eingegangen und haben uns dafür ein Monitoring-Setup
überlegt. Was war das Ergebnis?
Das Unternehmen war überrascht. Es war nicht, was sie vermutet haben. Ich darf das jetzt nicht im Einzelnen sagen. Aber es wird eine Folgestudie geben, die wahrscheinlich ein bisschen größer ist.
Und daraufhin verbessern die jetzt ihre Saatstruktur zum Beispiel?
Die verbessern die Art und Weise, wie sie für die Hybrid-Saatgutproduktion Bestäuber einsetzen.
Ja, okay.
Genau.
Also das sind die Fachfragen, die noch keine Lösung gefunden haben.
Genau, und dann das ist so ein bisschen weitere. Die Blackbox.
Blackbox, okay.
Der Kern, mit dem wir gestartet sind, ist im Prinzip die Ökotoxikologie. Mhm. Kompliziertes Wording. Öko für ja eben die Umgebung und Tox, also für Gifte, genau. Also Umweltgifte. Und dazu zählen gegebenenfalls eben diese Pflanzenschutzmittel. Das heißt, bevor ein Pflanzenschutzmittel auf den Markt gebracht wird, muss das verpflichtend in der EU getestet werden auf Risiken für Bestäuber. Und jetzt hat der ein oder andere schon mal mitbekommen, dass es große Debatten gegeben hat und Leute in Bienenkostümen sich an den Reichstag gekettet haben.
Glyphosat und so, ne?
Genau, mit allen möglichen Themen. Glyphosat ist ein Herbizid. Das hat nur bedingt damit zu tun, aber die Neonicotinoide zum Beispiel. Und viele Dinge sind eben zugelassen worden, weil man mit den bestehenden Prüfmethoden, die ausgefeilt sind, nicht messen konnte, welche Effekte es gibt, die nicht zum Tod führen.
Mhm.
Also nur weil etwas nicht direkt zum Tod führt, heißt es ja nicht unbedingt, dass es keine Schäden verursacht.
Genau, ja.
Und jetzt haben wir unsere Technologie dafür konzipiert, messen zu können, welche subletalen Effekte es gibt. Also nicht letal, tödlich, sondern subletal, könnte über längeren Zeitraum zum Tod führen, aber nicht direkt. Ein wichtiger Punkt dabei zum Beispiel ist, dass man sich das Pollensammelverhalten angucken kann. Auch hier kleiner Exkurs. Die Biene und die Blüte. Die meisten wissen vielleicht von den Bienchen und den Blümchen,
wie das funktioniert. Nicht in dem Kontext wahrscheinlich, aber so theoretisch.
Genau, also die Bienchen, die fliegen zu den Blüten und die besuchen die und sammeln dabei eben unter anderem Blütenstaub ein. Und die Blüte nutzt im Prinzip die Biene als Proxy für ihre Vermehrung, denn die läuft dann auf die nächste Blüte über und auf die nächste und auf die nächste und bestäubt sie dabei. Dafür, das ist der Prozess, der dahinter steckt, dass wir viele Sachen essen können. An der Biene bleibt dabei Blütenstaub hängen und die hat so extra kleine Haken an ihren Beinen, mit denen sie die in so kleine Päckchen packt. Wenn man sich das bei Google anschauen will, sagt man Pollenhöschen in der Suchleiste, so heißt es. Dann kann man sich das anschauen, also sie sind so ein bisschen größer als Stecknadel groß und haben sie dann an den Beinen und die bringen sie in den Stock. Und damit ernähren sie dann ihren Nachwuchs. Also die Babybienen sozusagen, die Jungbienen, die Eier, die Larven und die Puppen. Und wenn jetzt über einen längeren Zeitraum dieses Sammelverhalten eingeschränkt wird, dann kann es ja nicht mehr so viel Nachwuchs geben, weil der nicht ernährt werden kann. Und das ist ein Problem für die Honigbiene. Für die Wildbiene ist es natürlich noch ein größeres Problem, weil die keine Speicher anlegt, also keine Vorräte, wie es jetzt die Honigbiene tut.
Keine Waben?
Und die sammelt
Höhlen,
halt,
oder?
Genau, die Honigbiene, die sammelt ja auch den Honig und hat den in diesen Waben drin, um den für den Winter zu speichern. Und genauso haben die in diesen Waben zum Teil auch Pollen. Und die Wildbiene, die hat kaum Vorräte. Das heißt, wenn da mal nichts da ist, dann ist die weg vom Fenster. Mhm. Und die kommt dann halt auch nicht wieder. Genau. Und wie sind wir jetzt da hingekommen? Genau, die Bienchen, die Blümchen. Pollensammelverhalten ist eben wichtig, dass man messen kann, ob eine Substanz beeinflusst, ob die Bienen Pollen nach Hause bringen oder nicht. Ob das mehr wird, weniger wird, wahrscheinlich eher weniger. Ob das in einem Maß passiert, dass wir es als Problem begreifen können oder nicht. Und ja, ob sie allgemein auch die Aktivität zum Beispiel verändert. Und das können wir messen, weil wir mit unserem System, ich kann gleich noch ein bisschen mehr dazu erzählen, erkennen, ob die Bienen Pollen in den Stock tragen und wie viel.
Genau. System, Versuchsaufbau, Nächte auf dem Feld, Tunnel. Du hast schon ein bisschen vorher schon erzählt, aber so wie gestaltet sich das?
Also vielleicht erstmal zur Technologie selbst. Im Prinzip ist es ein Kamerasystem. Das haben wir selbst gebaut, speziell für diesen Anwendungsfall. Und es wird auch bei uns in der Werkstatt lokal sozusagen gefertigt. Und eine Kamera und ein Mikrocomputer, auf dem Netze laufen, denen man beigebracht hat, das ist eine Biene, das ist keine Biene, das ist Pollen an einer Biene, das ist kein Pollen an einer Biene.
Also das ist die künstliche Intelligenz,
genau,
die dahinter steckt.
Genau, und das eben immer wieder, man sagt dem das ist eine Biene, 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 keine Biene und so weiter und dann lernst du das eben irgendwann. Und dann entwickelt man Parameter, um zu erkennen, wie genau man dabei eigentlich ist, also wie viele Fehler macht man oder auch nicht, wann macht man Fehler, dass man die beheben kann und danach trainieren. Genau, und im Prinzip macht unser System genau das. Es erkennt Bienen, es verfolgt deren Bewegungen. Das heißt, wir haben am Tag, um es in Zahlen zu packen, glaube ich, an die 40 Millionen Detektionen. Das heißt, wir haben ja quasi einen Film, der läuft und der hat viele einzelne Bilder pro Sekunde. Und auf jedem einzelnen Bild wird jede einzelne Biene erkannt. Und kommt man auf 40 Millionen oder so am Tag pro Volk. Und dann verfolgt man von jeder Biene den Laufweg. Also läuft die rein, läuft die raus, wie schnell läuft die und so weiter. Und das sind halt zum Teil 200 Bienen auf kleinstem Raum, die man voneinander unterscheiden muss. Das ist so die Krux an der Sache, das technisch anspruchsvollste. Und da hat man also 120.000 Bewegungen rein und raus. Und dann hat man eben noch auf jeder einzelnen Biene, testet man auf verschiedenen Bildern, weil da zum Teil die Flügel davor sind und so weiter, hat die Pollen dabei oder nicht.
Man inspiziert das Pollenhöschen.
Genau, Pollenhöschenkontrolle. Und genau, und das ist im Prinzip, was unser System macht. Und inzwischen macht es das in Echtzeit. Das heißt, die künstliche Intelligenz läuft auf den System. Früher war das mal in der Cloud. Heute haben wir das alles so klein geschafft, dass es eben in Echtzeit auf dem Feld selbst möglich ist. Und wir diese Parameter eben vor Ort erheben können. Und jetzt genau so viel zum Thema System. Und jetzt, was bedeutet eigentlich Studie und wie setzen wir das ein? Und vielleicht noch, wen interessiert es? Mhm. Also auf den Bereich Pflanzenschutz bin ich ja schon so ein bisschen eingegangen. Studie bedeutet für uns in der Regel, wir schauen uns eine bestimmte Anzahl von Bienenvölkern an, vor die unser Kamerasystem montiert wird. Und alle Bienen, die dann den Stock betreten und verlassen, die laufen durch dieses System durch und werden dabei erfasst. Und dann vergleicht man je nach Setup zum Beispiel einfach nur zwei Völker und schaut sich an, wie reagieren die auf ihre Umgebung. Oder man hat auch mal 14 Völker und schaut sich an, wie reagieren die unterschiedlich auf verschiedene Substanzen, denen die ausgesetzt sind.
Wie kann man sich das praktisch vorstellen, wenn die mit unterschiedlichen Substanzen bestäubt, wollte ich schon fast sagen, konfrontiert werden?
Da kommt das, also es gibt verschiedene Studien-Setups, aber da kommt dann der Tunnel ins Spiel zum Beispiel. Bei dem letzten Versuch, den wir jetzt rein wissenschaftlich gemacht haben, das war quasi auch kein Kunde, der dahinter gestanden hat, der gesagt hat, er will das und das wissen, sondern das war unser Aufbau, bei dem wir versuchen, besser zu verstehen, wie Substanzen wirken und auch Simulationsmodelle zu trainieren, die dann auch Effekte propagieren, also die halt Erwartungswerte für die Zukunft auch bestimmen können. Also Simulation, wie wird sich jetzt ein Volk entwickeln, wenn die und die Effekte heute gemessen werden? Das heißt, man hatte 14 Tunnel, die sind 40 Meter lang und 5 Meter breit. Das ist ein halbes Dorf.
Pro Versuchsaufbau.
Das war dieser Versuchsaufbau, genau. Riesig groß hier in Baden-Württemberg im Kraichtal. Und in jedem von diesen Tunneln blüht eine Pflanze, also blühen ganz viele Pflanzen natürlich von einer Sorte. Das war Phacelia, die ist super beliebt bei den Bienen, hat super viel Pollen und Nektar, die Bienen lieben die total. Und dann steht jeweils ein Bienenvolk da drin. Und das heißt, wenn jetzt diese Mittel getestet werden, heißt es, die werden gesprüht innerhalb von diesen Tunneln. Das ist jetzt natürlich gemein, verstehe ich auch völlig, wenn Leute das kritisieren. Es ist im Prinzip
ein Tierversuch.
Ne. Es gilt nicht offiziell als Tierversuch, weil Insekten nicht als Tiere gelten, was auch ein bisschen weird ist, aber ist eben so. Die Idee ist eben, man testet das Ganze an einigen Völkern, bevor es auf der ganzen Welt eingesetzt wird und dort potenziell Schaden anrichtet. Ja, das ist einfach so, dass das gemacht werden muss. Das kann man jetzt gut oder schlecht finden. Wir versuchen auf jeden Fall, diese Versuchsaufbauten zu verbessern. Denn wenn die schon gemacht werden, dann sollen sie gefälligst auch so viel wie möglich an Informationen liefern. Genau, zurück zu unseren 14 Tunneln. Da steht jeweils so ein System vor einem Volk. Und dann gibt es eine Applikation. Das heißt, wir haben zum Beispiel in dem Fall 6 Kontrollgruppenvölker gehabt. Da wird Wasser gesprüht. Und dann hat man 2, da werden unterschiedliche Substanzen gesprüht. Und die Bienen sind dann eben mit denen konfrontiert. Und dann guckt man sich in den Daten nachher an, was passiert. Hören die auf zu sammeln? Hören die nicht auf zu sammeln? Werden die aktiver, weniger aktiv? Ist vielleicht gar kein Unterschied. Wenn man jetzt ein Pflanzenschutzmittel auf den Markt zulassen wollte, wäre das natürlich das wünschenswerte Ergebnis. Wir sehen keinen Unterschied. Es scheint kein Problem zu geben. Wirkt sicher. Wir haben aber diese Versuche eben auch mit Substanzen gemacht, die früher schon zugelassen waren, zum Beispiel diese Neonicotinoide, die sind inzwischen zumindest teilweise verboten und da hat man eben genau diesen Effekt gesehen. Die Bienen haben aufgehört zu sammeln für die gesamte Periode, in der sie eben Kontakt hatten und das könnte eben ein Problem verursachen. Das hat auch viele Probleme verursacht, deswegen ist es heute verboten. Mit einer Technologie wie unserer hätte man es vielleicht auch damals schon wissen können.
Werden da jetzt Mittel von verschiedenen Herstellern parallel getestet oder ist es meistens dann ein Hersteller, der das beauftragt?
Wenn wir einen Kunden haben aus dem Bereich, dann gibt der seine Substanz vor.
Okay, aber dieser eine Versuchsaufbau gilt ja dann, könnt ihr damit gleich mehrere Kunden abdecken oder ist das immer pro Kunde?
Das ist pro Kunde.
Das ist ja ein riesen logistischer Aufwand, das ist wahrscheinlich auch wahnsinnig teuer.
Das ist auch nicht nur so, dass das an einem Ort gemacht wird, sondern das wird dann auch für eine Substanz hatten wir dieses Jahr 4 Länder, 5 Standorte. Also in Frankreich, Spanien, den Niederlanden und 2 Standorte in Deutschland hatten wir, um eben eine Substanz zu testen.
Sind das gesetzliche Vorgaben?
Ja.
Und das heißt, die Hersteller müssen diese Tests durchführen?
Ja.
Und da wird sich jetzt aber, gibt es eine neue Richtlinie, hast du erzählt? Das wird sich jetzt nochmal manifestieren.
Genau, da gibt es sogar News, seit wir das letzte Mal gesprochen haben. Ja, ja. Ich hoffe, ich werde jetzt nicht langweilig. Bleib bei mir.
Naja, aber es ist ja wirklich eine spannende Frage. Wer bezahlt das Ganze so? Oder
ja,
wer
das Ganze bezahlt, sind die Hersteller.
Genau. Und müssen die das oder müssen die das
die
nicht?
Die müssen das alles. Und es gibt dann ein Institut in Deutschland. Es gibt verschiedene Institute, die involviert sind. Maßgeblich in dem Bereich ist das Julius-Kühn-Institut. Das dann nachher sagt, die Tests, die gemacht werden, sie akzeptieren die. Also für diese Substanz, also sie akzeptieren die eben nicht. Und es gibt eben diese Guidance, nennt sich das, also die Guidance, nicht Guideline. Auf europäischer Ebene wird etwas zu einer Guideline, also verpflichtend, wenn alle Länder dazu sagen, ja, okay, wir finden das gut. Und das ist aber bei der letzten nicht so gewesen. Das heißt, 2013 kam dieses letzte Dokument raus, wo drin steht, so und so müssen Pflanzenschutzmittel getestet werden. Das ist nicht von allen akzeptiert worden. Viele haben aber natürlich sich trotzdem an eben diesen Rahmen gehalten. Und die Europäische Kommission hat vor einigen Jahren eine Arbeitsgruppe von der EFSA, von der European Food Safety Authority, also der Europäischen Lebensmittelsicherheitsbehörde, beauftragt, diese Guidance zu überarbeiten, weil halt viel öffentlicher Druck auch war. Das heißt, es kann ja nicht sein irgendwie, dass da Mittel zugelassen werden. Nachher werden sie wieder vom Markt genommen, weil sie anscheinend Schaden anrichten. Und wir haben es nicht gewusst. Ja, und eben, weil auch viele Länder nicht einverstanden waren mit dem, was da drin stand. Und das war ein ewiger Prozess. Der hat sich jetzt auch deutlich verzögert, was für uns dieses Jahr echt ein Problem war, weil alle Leute, mit denen wir zusammenarbeiten wollten, mit ihren Studien, halt gesagt haben, ja, wir machen jetzt keine Studien, weil nachher machen wir was mit viel Geld und in einem halben Jahr kommt diese neue Richtlinie raus oder Guidance. Und dann steht da drin, ja, nee, Pustekuchen, ihr müsst was anderes machen und das zählt nicht. Mhm. Und deswegen war das jetzt eben letztes oder dieses Jahr echt ein Problem. Gerade kam vor 2-3 Wochen, Anfang August, jetzt der erste Draft, also die erste Vorlage für das neue Dokument raus. Das darf jetzt bis Oktober, kann sich jeder auch hier herzlich eingeladen fühlen, diese 160 Seiten zu lesen und zu kommentieren und sein Senf dazu zu geben. Da wird auch, soweit ich das verstanden habe, auf alles geantwortet. Alle Fragen werden beantwortet. Und dann wird die eben nochmal überarbeitet mit dem Input, der noch gekommen ist. Und dann wird die veröffentlicht. Und dann gibt es quasi neue Vorgaben. Das heißt, gerade ist alles noch so ein bisschen in der Schwebe, was wird jetzt gefordert werden in der Zukunft. Aber ein paar Sachen zeichnen sich schon ab. Was für uns sehr cool ist, ist, wir wurden auch Anfang 2021, da waren wir gerade 2,5 Jahre alt, schon so weit als Experte in dem Bereich gesehen und als führend, dass man uns konsultiert hat bei der Frage, also es war so eine Expertenkonsultation von genau dieser Arbeitsgruppe, was geht denn überhaupt technisch? Was kann man von den Leuten denn fordern? Denn es werden schon Dinge gefordert, die aber noch gar nicht messbar sind. Und das ist ja irgendwie witzlos. Mhm. Was wird denn in absehbarer Zeit funktionieren? Und das war natürlich cool, dazu befragt zu werden. Für mich eins unserer Highlights überhaupt. Und noch schöner natürlich, dass man, was wir gesagt haben, halt auch jetzt wiederfindet in dieser Guidance zum Beispiel oder in dem Draft. Genau dieser Pollen, diese Pollenmessung. Dann zu schauen, verändert sich das, dass die Bienen bestäuben und Eiweiß für ihren Nachwuchs, Futter in den Stock bringen oder nicht. Genau, also so ein kleiner Ausflug in die Welt der Ökotoxikologie und des Pflanzenschutzes und was sich da derzeit
bewegt. Heißt aber, das könnte in Zukunft noch sehr viel mehr Aufträge für euch geben.
Schön wär's. Mal schauen, was am Ende im Ergebnis quasi rauskommt.
Aber wie ich das jetzt raushöre, habt ihr da schon eine Monopolstellung? Oder gibt es da noch sehr viel mehr auf dem Markt eigentlich?
Nee, da gibt es nicht so viel. Also
wenn ihr schon als Experten herangezogen werdet nach 2 Jahren, ist das schon ziemlich einzigartig.
Ja, es gibt auch fast keine Technologien in dem Bereich. Es werden Wagen zum Teil eingesetzt. Auch das dachte ich, ist super einfach. Wir bauen gerade selber auch noch welche. Ich dachte, super banal, eine blöde Waage für so einen Bienenstock kann doch nicht so schwer sein.
Aber du meinst, wie viele drin sind?
Wie viel Gewicht so ein Bienenstock hat, bringen die Nektar mit nach Hause zum Beispiel.
Ah,
das
clever
können wir
eigentlich
jetzt auch messen. Ein Stück weit ist aber auch nicht so banal. Also es gibt nicht so arg viele technische Möglichkeiten. Es gibt wahnsinnig viel Bedarf so für den Imker, der jetzt irgendwie wissen will, ist da jetzt mehr Nektar drin oder so und auch völlig d'accord ist mit so Schätzwerten oder irgendwelche von der Bienensauna über den
Varroa-Killer-Sound
you name it, irgendwelche Feuchtigkeitssensoren und sonst was.
Was ist eine Bienensauna?
Die Bienensauna, ja. Es gibt die Varroa-Milbe.
Ja.
Schon mal gehört, ist so ein kleiner Parasit, der eben auf Honigbienen sitzt, ist irgendwann auch so eben einer der Parasiten, der zu uns migriert ist im Rahmen der Globalisierung von Parasiten. Mhm. Und der setzt den Honigbienen zu. Und jetzt versucht man sich das Prinzip zunutze zu machen, dass die Honigbienen eine höhere Wärmetoleranz haben. Das heißt, man kauft sich so ein Ding, ich glaube, das kostet 1.500 Euro oder so, ich weiß es nicht mehr genau. Und dann packt man sein Bienenvolk da rein und dann wird das quasi erwärmt. Und dann ist die Idee, dass halt die Milben, weil sie nicht so temperaturresistent sind, dann sterben, während die Honigbiene da noch mit klarkommt.
Sind die nicht ein bisschen warm angezogen dafür?
Das Prinzip ist eigentlich ein smartes, weil auch die Bienen zum Teil eben dieses Prinzip verwenden, um Hornissen zu töten. Ich weiß nicht genau, ob es in Deutschland passiert. Es gibt da ein cooles Video auch bei YouTube. Ich weiß nicht genau, wer das mal, National Geographic oder so. Auf jeden Fall haben halt die Bienen eine Temperaturtoleranz, keine Ahnung, von 43 Grad oder sowas.
Das ist viel, ja.
Ich weiß es nicht genau, die Werte. Und die Hornisse halt nur von 42,5. Und was die Bienen dann machen, wenn so eine Hornisse in den Stock kommt, sie stürzen sich alle auf sie.
Ah, Wärmeentwicklung.
Wärmen, also indem sie mit ihren Flügelmuskeln vibrieren, erzeugen sie Wärme, um die Hornisse im Prinzip zu kochen. Und die stirbt dann halt, weil ihr Eiweiß denaturiert. Ich weiß nicht genau, wie der Prozess ist. Und die Biene hat ja jetzt nur ein halbes Grad mehr Temperaturtoleranz, aber das nutzt sie eben, um genau das zu machen. Ähnlich versucht man jetzt das mit der Bienensauna, auch mit den Milben.
Um die Milben abzutöten.
Ja, ich möchte an dieser Stelle niemandem, der Bienensaunas verkauft, zu nahe treten. Ich weiß nicht genau, ob es funktioniert. Es gibt für den Imker relativ viel Bedarf. Auch der Varroa-Killer-Sound, das ist irgend sowas, wo dann so ein Geräusch erzeugt wird von der Wellenlänge, wo dann die Milben sterben sollen. Also es gibt noch und nöcher, man kann sich damit beschäftigen ohne Ende. Sachen, mit denen man irgendwie dem Imker helfen möchte.
Okay, es ist aber nicht euer Spezialgebiet.
Nein, der Imker ist eigentlich für uns insofern nicht relevant, als dass einfach unsere Technologie zu teuer ist. Wenn man sich für den Einsatz unserer Systeme auch 10 neue Bienenvölker kaufen kann, dann macht das nicht so richtig viel Sinn. Sondern unser System ist wirklich eins für den Einsatz im Bereich der Wissenschaft, wo es auch darum geht, präzise Messwerte zu erheben, die einer regulatorischen Prüfung standhalten. Und deswegen muss man eben halt sehr genau sein bei dem, was man macht, sehr viel dokumentieren und kann halt viele Sachen nicht einfach mal so machen, sondern muss eben wirklich zeigen, dass es funktioniert.
Was kostet so ein Einsatz, so Pi mal Daumen?
Ganz, ganz unterschiedlich. Kommt auf die Fragestellung an. Mhm. Wenn man jetzt so einen Standard-ökotoxikologischen Versuch hat, da hat man dann, der geht einen Monat, ein Brutzyklus, also von der Zeit, bis ein Ei gelegt wird, bis das schlüpft und eine neue Biene draus wird. 10 Systeme, 5 Kontrollgruppe, 5 behandelte Gruppe. Je nachdem, was die Leute interessiert, wo das ist, ob das wenn man sagen mal, nur in einem Land, dann kostet es 30.000 Euro oder sowas. Genau. Und wenn man jetzt sagt, es interessiert mich, also auf den Bereich bin ich jetzt noch nicht eingegangen. Wir haben ja gesagt, die Blackbox,
genau, drei
komische
haben wir.
Fragestellung,
wir sind erst bei 2,
genau, ja. Pflanzenschutzmitteltests und nicht zuletzt auch die Messung der Qualität von Lebensräumen. Das ist im Prinzip auch was völlig Neues, eine neue Möglichkeit, die bisher eigentlich nicht bekannt ist, weil es die halt noch nicht gab. Und die haben wir geschaffen, indem wir jetzt gesagt haben, wir nutzen die Honigbiene als Biosensor, um zu verstehen, wie gut der Lebensraum, in dem sie sitzt, also in dem das Volk steht, als Lebensraum für Bestäuber geeignet ist, weil es ein durchgehendes Nahrungsangebot gibt, sowohl an Nektar als auch an Pollen. Weil es keine besonderen Schadstoffe gibt, weil die Nahrung, die gefunden wird, vielseitig ist. Also es gibt nicht nur eine Pflanzenart, sondern mehrere Pflanzenarten. So können wir eben messen, ist dieser Lebensraum geeignet für Bestäuber. Und da nutzen wir eben auch wieder die Honigbiene als Proxy für andere Wildbienenarten. Und da würde man einen anderen Setup machen. Also da haben wir jetzt schon eine ganze Reihe an Versuchen gemacht, zum Teil auch mit Unternehmen, die ihren Firmenstandort umgestaltet haben und wissen wollten, hat das jetzt eigentlich was geholfen? Sind wir jetzt besonders bienenfreundlich geworden? Dann setzt man sich zum Beispiel hin und sagt, okay, wir schauen uns jetzt mal 4 Wochen mit 2 Völkern diesen Standort an und machen eben alle möglichen Messungen. Es werden auch noch mal ein paar Proben genommen und so weiter. Die werden ins Labor geschickt, dass man auch ganz genau weiß, okay, wir haben da jetzt 24 verschiedene Pflanzenarten gesehen an 2 Tagen. Die waren so und so verteilt. So hoch würden wir die Biodiversität auf einem Index als Indexwert beschreiben. Und das kostet dann 9.000, 10.000 Euro. Man kann solche Versuche auch länger machen. Das heißt, wenn zum Beispiel ein Großprojekt im Bereich der Immobilienwirtschaft umgesetzt werden soll, zum Beispiel auf einer grünen Wiese oder irgendwo, wo es vorher viel Biodiversität gegeben hat, kann man sich anschauen, was war vorher da. Wir messen vorher, wie ist der Zustand, ist das ein besonders wertvoller Ort oder eben nicht. Und welche Lücken existieren denn, die man durch gezielte Maßnahmen schließen könnte, sodass nicht nur eben dieses Areal selbst, sondern der gesamte Umkreis von 2-3 Kilometern, Flugradius der Bienen, berücksichtigt ist. Und was kann ich für diesen Standort tun? Und dann kann ich eben in den Aufbau dieses neuen Areals schon die richtigen Maßnahmen integrieren. Und zu sagen, das soll ein guter Lebensraum für Menschen sein, aber auch ein guter Lebensraum für Bestäuber.
Aber nimmt das neue Areal den Lebensraum nicht auch wieder weg? Muss das nicht auch gleichzeitig noch ausgeglichen werden?
Genau, das will man eben wissen. Was ist schon da? Ist das besonders wertvoll oder nicht?
Und wie viel muss man noch on top
tun,
wenn gebaut wird?
Und was müsste man tun, um quasi zu kompensieren? Oder wenn man es sogar besser machen will, was muss man tun, um es besser zu machen? Und was sind dafür eben auch Best Practices?
Und gebt ihr dann Handlungsempfehlungen raus?
Daran arbeiten wir jetzt im Prinzip, genau. Dass man, wenn man genau weiß, in dem und dem Zeitraum gibt es einen Mangel, dann kann man natürlich auch schauen, was blüht denn in dem und dem Zeitraum, was ist für diesen Standort geeignet und wie kann man es vielleicht sogar noch integrieren auf eine Weise, dass es cool ist.
Ha, dass es hübsch ist.
Zum Beispiel, du
hast ja jetzt gar keinen biologischen Hintergrund, sondern du hast Management studiert. Das heißt, das sind aber auch alles Fachkenntnisse, die du dir hast aneignen müssen in den letzten Jahren.
Wahnsinnig viel wahnsinnig Zeug, das man sich aneignet. Und wahnsinnig gute Partner auch. Also ich würde
also jetzt, dein Team jetzt?
Ja, mein Team, aber auch eben Partner, mit denen wir einfach zusammenarbeiten.
Okay.
Die Pflanzenschutzmitteltests, da sind wir nicht selbst für die Bienen verantwortlich. Wir sind nicht jemand, der jetzt anfängt, irgendwie 80 Bienenvölker immer griffbereit daher zu haben und irgendwo hinzukarren. Ja. Das machen wir nicht. Dafür haben wir einen sehr guten Partner, der ist auch europaweit führend in dem Bereich. Und die stellen diese Völker zur Verfügung, die stellen die dahin. Also die machen den Versuch und wir schmeißen unsere Systeme drauf und erheben quasi zusätzliche Daten, wohingegen die noch die traditionellen Daten heben zusätzlich. Und so ergänzen wir uns ganz gut.
Das ist eigentlich voll spannend, ne? Ihr liefert die Technik, das ist der Hintergrund, den du mitbringst, wobei gar nicht unbedingt den technischen Hintergrund, sondern dein Studium ist International Management gewesen, also du hast dich da auch so langsam reingearbeitet und dann setzt du das ganze Wissen noch on top, was die Biologie betrifft.
Das heißt,
dich voll aus.
Auch da haben wir verschiedenste Partner an verschiedensten Stellen, aber man eignet sich natürlich selbst auch super viel an. Man kann sich so selbst liebevoll als Dilettanten bezeichnen an manchen Stellen.
Noch vielleicht,
Im Sinne von jemand, der sich wirklich begeistert und bereit ist und eben sehr viel dazu lernen möchte. Und im Bereich der Pflanzenschutzmitteltest wird man dann eben sukzessive, zum Beispiel einfach über Jahre, weil man so viel lernt, weil man auf den führenden Konferenzen in dem Bereich zuhört und weil man dort auch selbst präsentiert, baut man schon auch eine eigene Expertise in dem Bereich auf.
Das finde ich mega, wie man das so bei Learning by Doing oder auch einfach mit dem Interesse dahinter entwickeln kann. Würdest du dann sagen, dass deine Ausbildung dir der hinsichtlich trotzdem noch viel gebracht hat oder ist das schon was schon weit vorbei ist?
Da muss ich jetzt ja auch vorsichtig sein. Vielleicht hört ja auch jemand zu, der mich mal ausgebildet hat.
ja, vielleicht.
Ja, was kann man dazu sagen? Tatsächlich gibt es jetzt einige Bereiche, in denen ich aus dem Studium Wissen haben sollte, in denen es so ist. Ich habe zum Beispiel Rechnungswesen immer wahnsinnig gehasst. Furchtbar. Und heute bin ich dafür verantwortlich.
Bist für die Finanzen zuständig.
Finanzen zuständig, genau. Ich fand das immer furchtbar, diese blöden Buchungssätze und so. Und natürlich, genau das wendet man ja auch nicht wirklich an. Ein Grundverständnis hilft es einem natürlich trotzdem zu erlangen. So genau wie irgendwie Grundlagen des Personalwesens oder so. Man macht es dann halt vielleicht völlig anders, aber man hat es schon mal gehört. Ich glaube, an vielen Stellen sind die Ausbildungen und die Studiengänge nicht wirklich darauf ausgelegt, zu gründen, sondern eben Fachkräfte für bestimmte Industriezweige hervorzubringen. Und das ist ein bisschen schade, das ist aber so das System. Und deswegen hatte ich meistens erst im Master diese Kurse, die einem wirklich was gebracht haben, weil man selbst eine Problemstellung bearbeiten muss und dabei an die Grenze von dem stößt, was in einem Lehrbuch zu finden ist. Kleiner Übergang, ich habe ja nach meinem Studium auch an der Hochschule Karlsruhe angefangen zu arbeiten. Im Bereich der Gründungsförderung und dort mit meinen Kollegen sehr, sehr viele Konzepte nach eben genau den Prinzipien etabliert und auch bestehende Lehrformate verändert in Richtung von Action Learning. Also
ein Fallbeispiel, ne?
Genau,
oder
man lernt
durchzuspielen.
Ja, es ist nicht nur ein Fallbeispiel, wo dann eine perfekte Lösung rauskommt, sondern inzwischen machen wir es auch so, dass wir die GründerInnen aus unserer Hochschule da reinsetzen und sagen, gebt den Leuten eure Fragestellungen, die Sachen, die euch gerade beschäftigen, Entwicklung von einem Geschäftsmodell, Aufbau von Vertriebsstrukturen, Marktanalyse, whatever. Und die Leute sollen gucken, wie weit sie kommen.
Also in bestehende Gründungen schon hineinsetzen.
Genau,
Startups
und dann kann man einfach mal, dann kann man echte, reale Probleme sehen. Leute, denen die Lösung vielleicht sogar noch was helfen. Und man stößt eben an die Grenzen, wo man sich selbst Gedanken machen muss, welche Lösung kann ich für dieses Problem finden? Habe ich überhaupt das Problem verstanden?
Ja, die Lücken werden auch aufgedeckt, ne?
Genau.
Wie viel bringt man eigentlich mit aus so einem Studium?
Genau. Aber was brauche ich denn jetzt eigentlich? Und für mich ist eigentlich das der wichtigste Teil und die wichtigste Fähigkeit, von der ich glaube, dass sie sehr wichtig ist fürs Gründen und von der ich glaube, dass ich sie ganz gut abdecke, ist eben einfach dieses, ich habe bestehendes Wissen, ich habe bestehende Ressourcen und ich mache das Beste draus. Das, was ich habe, das Wissen, das ich mir auch noch aneignen kann und die Begeisterung dafür, dass ich ein Problem lösen möchte, die nutze ich und mache mit aus dem, was ich habe, das Beste für den nächsten Schritt.
Wie lernt man denn diese Lösungsorientierung?
Gute Frage. Ja, ich glaube eben, indem man vor Probleme gestellt wird, für die man keine Lösung hat. Und das sind auch zum Teil richtig eklige Lernprozesse. So, das ist nicht so, dass man dann, dann fragt man seinen Prof und dann oder seine Professorin und die sagt einem dann, ja, hier, da, bla, bla. Und dann sagt man so, klar, ich setze das um, sondern da scheitert man auch über Wochen zum Teil. Das ist super frustrierend. Man verkracht sich mit seinem Teamkollegen vielleicht. Das sind alles eben Lernprozesse, die einen auf den Weg bringen, mit solchen Situationen umzugehen, weil das Leben besteht eigentlich aus solchen Situationen. Nicht nur im Beruf oder in deiner Gründung, sondern du stößt immer wieder an solche Herausforderungen, also stehst immer wieder vor solchen Herausforderungen, wo du nicht genau weißt und wo du dir Gedanken machen musst, was kannst du, was du jetzt hast oder was dir über dein Netzwerk zur Verfügung steht, nutzen, um ein Problem zu lösen. Mhm. Dein eigenes Problem, vielleicht das Problem von jemand anderem, den du helfen möchtest. Und ich glaube, das ist eine wahnsinnig wichtige Fähigkeit, die man nicht lernt, solange man in seiner Komfortzone hockt oder indem man irgendwie Wissen aus Büchern anwendet.
Das heißt, die herausfordernde Praxis müsste schon ziemlich früh eingeführt werden oder damit müsste man schon recht früh in Kontakt treten.
Auf jeden Fall.
Sowohl im Studium als auch danach. Und ihr habt es offensichtlich gemacht.
Ja, im Prinzip ist ja dieses Unternehmen, ich kann auch gleich noch ein bisschen was dazu erzählen, wo es denn eigentlich herkommt, ist ja für mich auch so ein Experiment geworden, also gewesen am Anfang so, okay, ich stehe jetzt in der Gründungsförderung, ich soll den Leuten erzählen, dass Gründen geil ist, ich sehe mich aber auch in der Verantwortung, denen keinen Mist zu erzählen, dass sie jetzt alle irgendwie den Wunsch haben, in ihrem hippen Berliner Start-up den ganzen Tag zu kickern und nachher keine Rente bekommen oder sowas. So, ich möchte erstmal selbst verstehen, was das eigentlich bedeutet, bevor ich irgendjemandem sage, mach das oder das ist irgendwie gut für dich. Das wäre unverantwortlich von mir und so. Das war eben auch mit ein Grund, dass ich gesagt habe, ich probiere das jetzt selber mal aus an einer Idee, die ich habe, die nicht besonders gut war. Also das war noch nicht die Idee zu Epic, das war noch 3 Schritte davor.
Die war ein bisschen süß.
Genau, sie war ein bisschen süß. Ich bin ja Imkerin geworden. Als ich diesen Job angenommen habe an der Hochschule, in der Gründungsförderung, war das 70% Stelle. Und mir wird halt wahnsinnig schnell langweilig. Ich habe dann natürlich mehr Stunden gemacht, aber ich habe dann auch irgendwie überlegt, okay, was kann ich, und dann war ich irgendwie im Reisen, was kann ich denn noch zusätzlich machen? Was interessiert mich denn eigentlich? Und dann habe ich bei einer Suppenküche angefangen, habe gedacht, soziales Engagement finde ich super. Vorurteile abbauen, das war so ein Verein in Karlsruhe, der hieß Sub de Jour oder heißt immer noch Sub de Jour. Und dann habe ich noch mich mit der Imkerei auseinandergesetzt.
Und das war so ein familiärer Hintergrund, ne?
Genau, mein Opa, mein Uropa, die hatten das schon gemacht. Ich hatte das also irgendwie schon mal mitbekommen. Ich habe meinen Opa mal gefragt, Opa, seit wann haben wir denn Bienen in der Familie gehabt? Dann hat er gesagt, schon immer. Ich dachte, gut, das kann ich jetzt nicht aufs Etikett schreiben, wenn ich meinen Honig irgendwie verschenken möchte oder verkaufen. Ja, dann hat er gemeint, ja, 1894 im Geburtsjahr von seinem Vater, da waren sie auf jeden Fall schon da.
Aha.
Genau, aber die gab es dann einige Jahre nicht. Irgendwann in den 90ern sind die alle gestorben wegen der Varroa-Milbe. Das war damals neu und man war irgendwie überfordert und dann hat er das gelassen. Und ich habe das wieder aufgegriffen, weil ich auch mal mit einem Imker gesprochen habe, der mich eben inspiriert hat, bei dem ich dachte, wow, mega interessant. Und der dann gesagt hat, ja, warum hast du nicht auch ein paar Bienen? Und ich so, hä, völlig absurde Idee, ich wohne hier in der Stadt und so, ich habe gar keinen Platz, whatever. Und dann habe ich mich aber regelmäßig in die Bibliothek begeben, hier die Badische Landesbibliothek, und habe halt recherchiert zum Thema Bienen, weil es mich wahnsinnig interessiert hat. Habe mich dann tatsächlich angemeldet für einen Kurs, Anfängerkurs beim Bienenzüchterverein Karlsruhe. Und bin dann dahin und habe mir halt das angehört. Und dann hatte ich 2 Bienenvölker, die Ronja und die Freya.
Die Völker heißen so.
Das waren meine Königin, genau.
Ach so, die heißen nach ihren Königinnen.
Und dann habe ich die bei einem bei einem älteren Herrn bei mir die Straße runter in den Hof stellen können. Das war irgendwie so eine Connection über meine Oma. Und dann hatte ich eben meinen ersten Honig irgendwann. Damals habe ich Honig geschleudert. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt habe ich mich mehr mit dem Thema auseinandergesetzt. Oder wobei, damals war es noch nicht so viel. Habe halt gedacht, ja, es gibt nicht genug Bienen. Am Anfang hatte ich das auch so verstanden, es gibt nicht genug Honigbienen. So war das irgendwie auch immer kommuniziert worden in der Presse oder so habe ich es verstanden. Mhm. Okay, was kann ich machen? Ich kann jetzt Imkern vielleicht helfen, ihren Honig besser zu vermarkten. Weil Imker sind alles alte Männer mit Zero-Marketing-Hintergrund. Das kann ich auf jeden Fall besser.
Fast verschenken müssen.
Mhm. Die den eigentlich viel zu günstig verkaufen für das, was drinsteckt. Auch die Arbeit und so. Habe ich gedacht, ja, ich mache jetzt so eine Plattform für süße kleine Honiggeschenke. Und die hab ich so ein Hütchen nächtelang. Ich habe einmal eine Woche fast nicht geschlafen, weil ich so begeistert war von dieser Idee. Habe ich mir Namen ausgedacht für diese kleinen Honiggläser und wem ich jetzt überall noch ein Bienenvolk aufs Dach stellen könnte. Dem Bundesverfassungsgericht und irgendwie fürs Rathaus und weiß nicht. Und dann hatte ich auf jeden Fall auch durch unsere Frau Bauer, unsere Ministerin, habe ich die Erlaubnis bekommen, Bienen auf dem Dach der Hochschule zu halten. Dann gab es dann diesen Hochschulhonig von den Apis Academis, den Bildungsbienen. Und habe ich denen so einen kleinen Doktorhut gebastelt. Ja, keine Ahnung. Also ein bisschen, ja, Spielerei halt. Ich habe halt da Spaß dran gehabt.
Aber du hast gedacht, damit weckt man vielleicht das Interesse viel mehr.
Ich hab dann irgendwie gedacht, genau, wenn ich da helfen würde bei der Vermarktung, dann würde dem Problem irgendwie geholfen werden, weil die Imker dann mehr Bienen halten, whatever. War völlig naiv und total falsch, aber so bin ich da halt eingestiegen.
Ein bisschen lustig ist schon.
Ja, ist schon witzig. Und dann habe ich mich beworben bei so einem Accelerator-Programm, dem Cyberlab in Karlsruhe. Mhm. Und war schon überrascht, dass ich genommen wurde, weil die Idee war jetzt nicht super digital und die sind halt Cyber.
Genau, ist eigentlich ein IT-Accelerator,
richtig,
ne?
Richtig. Ich habe ja gesagt, es ist eine Plattform, so, es ist ein bisschen IT, es ist ein kleiner Marktplatz.
Ich meine, du hast eine Website programmiert dafür.
Ja, das war so ein kleines Mockup irgendwie in 3 Tagen. Ich habe das vorher auch noch nie gemacht. Da habe ich halt auch mal wieder was gelernt. Ja. So, setz dich halt hin und guckst du mal bei, ich weiß nicht mehr, was ich für einen Anbieter genommen habe, wie du halt dir irgend sowas zusammenziehen
Wix
kannst.
Oder so.
Ja. Genau. Nee, es war irgendwas an. Jimdo war es, glaube ich, oder so. Und habe das halt dann ausprobiert und habe mich da beworben. Ich glaube, es war so ein bisschen Frauenquote auch so.
Die haben
genau, ja, gut, da ist noch ein Mädel, guck mal, ja. Ist ja ganz nett, komm, lass da halt mal mitmachen. Und ich glaube, es waren wirklich kaum andere Frauen da. Und dann gab es halt diese 10 Teams. Und am allerersten Tag von diesem Programm sollte ich dann auf die Bühne. Ich war dann irgendwie die Letzte und hat natürlich meine Präsentation noch nicht funktioniert. Klassisch, weiß nicht, woran es lag. Und alle anderen hatten halt so fancy Ideen. So, das war halt irgendwie KI, IoT, VR, alles so abgefahrenes Zeug, UX. Und ich stelle mich dann so auf die Bühne, ja, also meine Idee ist so Honig mit so lustigen Hütchen und es war eigentlich schon echt so ein bisschen, es war mir schon peinlich, es war auch irgendwie witzig, aber das war dann halt so der Status quo und dann habe ich dieses Programm genutzt, da haben wir so ein paar Standardmethoden, so den Business Model Canvas, den, wie ist das andere Ding? Value Proposition Canvas und haben den halt so durchgespielt und dann bin ich aber da gesessen. Und ich war allein an dem Tag und habe mir Gedanken gemacht, so alle machen jetzt irgendwie was mit Daten. Und eigentlich hast du ja zwischenzeitlich schon verstanden, dass es nicht dran liegt, dass es nicht genug Honigbienen gibt. Das Problem hinter dem Insektensterben ist, dass wir gar nicht so genau wissen, was das Problem ist und es tatsächlich an Daten mangelt oder einem Messinstrument, die Daten zu erzeugen, dafür, was ist ein Problem, was ist kein Problem. Es wird ja auch immer auf die Pflanzenschutzmittel geschimpft, aber vielleicht sind manche ein Problem und andere sind kein Problem. Mhm. Aber man schmeißt alles in einen Topf, weil man es nicht besser weiß. Vielleicht gibt es auch noch mal ganz andere Faktoren. Was weiß denn ich? 5G oder sonst was? Keiner kann es messen. Die Leute sind irgendwie sauer und haben Angst. Aber es ist nicht wirklich möglich, gute Messungen dafür anzustellen. Da habe ich gedacht, okay, die Bienen und die Daten. Könnte man da nicht irgendwie was machen? Kann ich nicht irgendwie mithilfe von Bienen Daten erzeugen? Das war meine Methode, habe ich diesen Value Proposition Canvas quasi angepasst. Ich habe all diese Probleme aufgeschrieben, die es gibt. Und da habe ich an jedes Problem einen schwarzen Punkt dran geklebt, bei dem ich dachte, das könnte man eigentlich mit Daten lösen. Und dann bin ich am Wochenende daheim gehockt mit meinen Mitbewohnern Und habe dann da so überlegt und so. Und dann so ist quasi die Idee entstanden, visuelles Monitoring zu machen für Honigbienenvölker, um eben bestimmte Probleme in der Umgebung zu identifizieren, ja, und bestimmte Faktoren als Einflussparameter, also als Ursachen zu bestätigen oder auszuschließen.
Das ist simpel und gleichzeitig war es ein totaler Überschlag. Von den Bollenhütchen-Honiggläsern.
Ja, es gab Bollenhütchen. Ich weiß noch, ich habe diese Bollenhütchen, Mikro-Bollenhütchen basteln. Ich bin 6 Stunden rangehockt. Ja.
Witzig.
Wir machen jetzt KI und Bienenmonitoring. Aber die Idee, also das Problemverständnis und die eigentliche Idee und die Intention haben sich dadurch halt überhaupt nicht verändert. Nee,
die waren vorher schon auch schon da.
Das Gleiche. Ich habe bin überhaupt erst, dass ich in diesem Accelerator war, auf die Idee gekommen, dass man ja vielleicht auch Technologie einsetzen könnte.
Aber du sag mal, was kommt denn bei diesen Studien konkret raus? Kann man das sagen, dass da einige Pflanzenschutzmittel wirklich negative Auswirkungen haben?
Das kommt bei diesen Studien raus, ja, genau.
Und was müssen die Unternehmen dann machen? Passen die an und lassen die dann wieder testen? Ja. Also die machen die dann quasi weniger giftig?
Passen die an, also die machen die ja nicht mit Absicht giftig.
Ja, genau.
Sondern die versuchen halt die Zusammensetzung die Wirkstoffe so zu verändern, ja, dass es halt funktioniert.
Und das müssen die so lang machen, bis es eine Freigabe gibt sozusagen.
Richtig, ja.
Ah ja, spannend. Also ihr seid ein Unternehmen mit Sinn, das kann man auf jeden Fall so sagen. Ihr seid aber auch nicht darauf ausgelegt, wahnsinnig zu wachsen. Es ist momentan gar nicht drin. Es ist aber auch nicht euer Ziel. Also Skalierung in erster Linie ist kein Thema.
Skalierung ist eigentlich ein riesiges Thema. Es ist nicht so sehr ein Thema, wenn es um die Frage geht, wie viele Leute sind wir im Team, mhm, oder so. Oder die krassen Umsätze zu machen. Wenn das bedeutet, dass man Studien mit vielen Leuten macht, dann ist es natürlich cool. Aber was bei uns in erster Linie skalieren soll, ist eben der Impact.
Ja.
Das heißt, mit dem, was wir machen, wollen wir möglichst viel erreichen. Und deswegen genau ist eben dieser Pflanzenschutzmittelbereich auch so spannend, weil es da halt ein paar Anbieter gibt auf der Welt. Und wenn man denen hilft, ihre Substanzen besser zu testen und sicherere Mittel auf den Markt zu bringen, dann hat man einen weltweiten Hebel, denn Tonnen von dem Zeug werden exportiert in alle Herren Länder und dort eingesetzt. Und damit kann man wirklich was verändern. Da bist du auf einmal mit deiner kleinen Honighütchen-Idee gestartet und hast auf einmal die Möglichkeit, auf der Welt einen Unterschied zu machen durch den Einsatz dieser Technologie und die Zusammenarbeit mit den richtigen Partnern. Und genauso bei der Frage auch, das ist jetzt ein neuer Bereich ja für uns, diese Lebensraumgestaltung. Was sind denn Dinge, die ich ändern kann an einer Stadt zum Beispiel, als Lebensraum, damit die einerseits für Bestäuber ein gutes Habitat wird und den guten Lebensraum zur Verfügung stellt, aber auch für die Menschen lebenswerter wird. Denn da gibt es super viele Synergien. Auch wenn ich jetzt Fassaden begrüne, die Nahrung für Bestäuber bieten, dann kann ich damit auch die Isolierung stärken. Das heißt, ich muss da drin vielleicht nicht mehr so viel kühlen. Ich habe eine kühlere Stadt im Allgemeinen. Das war jetzt ja in den letzten Wochen auch ein heftiges Problem, dass es in den Innenstädten einfach wahnsinnig heiß geworden ist, weil da halt auch nur Steinwände sind, die halt die Sonne fangen und übelst die Hitze speichern. Und da kann man schon viel dagegen machen. Und da gibt es halt viele Synergien auch wieder, die man mit Technologie und mit Natur in Kombination umsetzen kann. Und wenn man da Best Practices entwickelt, dann können die halt auch wiederum an sehr, sehr vielen Standorten eingesetzt werden. Auch hier wieder unser Ziel, möglichst viel Impact. Das heißt, wenn man sowas entwickelt, dann soll das möglichst wenig kosten und möglichst einfach kopierbar sein für andere Leute. Die Methodik ist aber halt so, wie sie ist. Das heißt, unser Monitoring können wir nicht einfach billiger machen. Das ist einfach Hightech. Das hat einfach Kosten, Hardware und bei der Entwicklung. Aber man kann eben gucken, dass der Impact skaliert.
Über die genau, soziale Skalierung sozusagen, eine nachhaltige. Wie siehst du das bei anderen Gründungen, die du aktuell beobachtest? Welchen Stellenwert nimmt da Impact und Nachhaltigkeit ein?
Jetzt ist die Frage, wen man sich anschaut. Wenn man sich die in Anführungsstrichen erfolgreichen Unternehmen anschaut, dann ist da nicht so viel.
Also, da geht es ums Geld.
Ja, sehr viele große Unternehmen und ich meine das nicht mal abwertend, so springen auf diesen Zug ja auf. Und es ist ja auch was Gutes, wenn sich die großen Player verändern, hat das auch wieder eine große Veränderungswirkung. Wenn ich mir jetzt aber so angucke, ich bin immer mal wieder in verschiedenen Juries für irgendwelche Gründungswettbewerbe und sowas, dann sind es meistens die Ideen, die den Impact fokussieren, sind meistens die, die nicht so richtig in diesen Wettbewerb zu passen scheinen. Mhm. Weil es geht immer darum, überzeuge mit deinem Geschäftsmodell. Mhm. Zeig uns den Hockeystick. Mhm. Also wie dein Umsatz und dein Gewinn einfach am Anfang vielleicht noch nicht so krass ist, aber dann einfach brutal durch die Decke geht. Wir suchen das neue Facebook und so weiter. Auch in den Wettbewerben ist das eigentlich immer, wir suchen digitale Lösungen, die skalieren. Und das sind nicht die Lösungen in aller Regel, die den größten gesellschaftlichen Impact haben. Da gibt es ein krasses Delta, was ich sehr schade finde. Und die Leute, die eben an Impact arbeiten, sind, da gehen auch die Ideen schon fast so in Richtung Ehrenamt. Wo es ja dann zum Beispiel auch wieder eine viel höhere Frauenquote gibt. Aber wenn du die Gründung per se dir anguckst, dann sind wir echt eine ziemliche Ausnahme. Auch, ja, es gibt am meisten noch solche Beispiele, ich hoffe, jetzt mache ich mir nicht hier voll die Feinde, weil ich so viele Leute nicht kenne, da muss ich mich schon mal entschuldigen, aber es gibt schon sehr viele Beispiele, wo Leute versuchen, Konsumgüter weniger schlecht zu machen. Hier besonders gutes Wasser, besonders guter Kaffee nachhaltig, die Leute kriegen anständige Bezahlung. Damals, als wir beim Elevator Pitch mitgemacht haben, hat ein Unternehmen gewonnen, die machen irgendwie Strohhalme aus Apfelresten. Solche Sachen gibt's und die sind auch gut. Punkt. Für mich ist es aber noch nicht ein Impact, der eine Veränderung bewirkt. Also er macht etwas, was schon da ist, besser. Und das ist und sehr nicht gut.
Das weltumspannendes Neues.
Ja, ne? es verändert nicht die Idee der Frage, wie man Sachen überhaupt macht.
Ja.
Also, ja, das war vielleicht nicht sonderlich glücklich ausgedrückt, aber Technologie einzusetzen.
Naja, man kann etwas besser machen, man kann etwas aber auch neu machen.
Ja, neue Möglichkeiten zu schaffen oder vielleicht ist es am besten so gesagt, Wissen zu erzeugen, mit dem neue Methodiken entwickelt werden können, um es besser zu machen.
Mit Daten zum Beispiel.
Genau, und ich glaube, dass Technologie eben ein brutal großes Potenzial hat, uns bei den großen gesellschaftlichen Fragestellungen, vor denen wir stehen, Klimawandel, Müllverschmutzung ist auch so ein leidiges Thema, Biodiversitätsverlust, es gibt so viele Sachen, hygienische Probleme, Armut, you name it. Technologie kann uns wahnsinnig helfen. Momentan gibt es aber kaum Beispiele von Unternehmen, die Technologie zu diesem Zweck einsetzen. Also primär, um diesen Impact zu schaffen.
Woran liegt das?
Weil es wahnsinnig schwer ist, es zu finanzieren. Mhm. Wenn du eine diffuse...
Es ist eine Forschung letztendlich, die nichts einbringt.
Viel Forschung und du nutzt das, was du an Daten erzeugst, nutzt der Allgemeinheit, aber es gibt nicht die eine Person, die es jetzt für dich einfach bezahlt.
Und braucht, ja.
Genau, die jetzt sagt, hier,
es nutzt der Allgemeinheit, heißt, die Allgemeinheit müsste zahlen, will aber nicht, also kann nicht.
Ja, die Allgemeinheit kann ein Stück weit bezahlen im Rahmen von Forschungsprojekten.
Genau, also jetzt zum Beispiel staatlich finanzierten.
Der Steuerzahler, und da ist es an der Stelle, glaube ich, auch okay, wenn Forschungsprojekte zu solchen Zwecken mit Steuergeldern gefördert werden, wenn sie der Allgemeinheit dienen. Aber so allgemein ist es natürlich schwierig, auch so irgendwie einen Investor zu finden, der dir sagt, ich investiere in den Impact, weil der Return halt voraussichtlich nicht massiv monetär ist. Das heißt nicht, dass man nicht auch Geschäftsmodelle entwickeln kann, bei denen das klappen kann, glaube ich. Aber es ist halt noch mal viel, viel schwieriger.
Wie war das denn bei euch? Ihr habt ja auch einen Investor gebraucht?
Ja.
War das auch so schwierig, den zu finden?
Das waren Impact-Investoren im Prinzip und es war überhaupt nicht schwierig. Die kannten wir schon aus unserem Netzwerk.
Also das Netzwerk brauchst du auf jeden Fall mit Leuten, die das unterstützen.
Ja, den einen davon, den habe ich tatsächlich schon, als ich meine Idee damals vorgestellt hatte, also nach diesem Pivot hin zu Bienenmonitoring, habe ich den kennengelernt und der hat schon da gesagt, wenn du irgendwie Unterstützung brauchst, sag Bescheid. Ich war damals noch weit davon entfernt, sowas annehmen zu wollen. 3-4 Jahre später.
Bist du soweit?
Genau, also es gibt da schon solche Leute, aber die Norm in der Welt, in der wir leben, ist, dass Geld von Investoren dafür gegeben wird, dass mehr Geld
zurückkommt. Und sich zu vermehren, ganz sicher.
Und alles andere geht ja schon eher in Richtung Spende. Mhm. Also ich glaube, das, was viele Impact Startups am Anfang brauchen, um überhaupt, wenn sie mit Technologie arbeiten, an einen Punkt zu kommen, wo man damit auch Geld wieder verdienen könnte, ist im Prinzip eine Spende oder Forschungsgeld.
Aber es gibt ja schon so Nachhaltigkeitsfonds oder Investoren, die jetzt speziell in nachhaltige Projekte investieren. Ja. Meinst du, die erwarten auch immer eine Rendite?
Habe ich auch schon gehört, ich kann nicht super viel zu denen sagen. Ja. Tatsächlich, wenn mir Leute schreiben, dann, also so VCs, das passiert öfter mal, ich schreibe da eigentlich nicht mehr zurück. Weil wirklich so oft, die kommen dann immer so, auch mit so zum Teil so einer von oben Herabhaltung, ja, okay, schickt uns dein Pitch-Deck und vielleicht melden wir uns. So, das ist
dabei will der eigentlich was von dir, sonst hätte dich ja nicht angefragt.
Ne? Ja, gut, aber er hat halt die Kohle.
Ja, aber er hat offensichtlich auch Interesse, sie zu vermehren.
Ja, und aber dann kann er auch
rechnet jemand scheinbar anderen, auch damit, dass es funktioniert.
Anscheinend, aber also für mich ist diese Art von Investitionen keine Option.
Ja.
Und ich brauche denen auch nicht antworten, weil ich weiß, bei denen geht es ums Geld und bei uns geht es nicht ums Geld. Deswegen gibt es einfach keinen Fit.
Was würdest du dir denn wünschen?
Ja, es ist schwierig. Ich würde mir wünschen, dass wir mit Geld beschenkt werden. Aber so einfach ist es natürlich.
Ohne an Bedingungen geknüpft
zu sein. Natürlich, natürlich, genau. Das wäre schön. Ja, ich glaube, dass ich dafür, dass es möglich wird, dass sich Leute, die technisch sehr krasse Skills haben, mit den gesellschaftlichen Problemen der Welt auseinanderzusetzen, dass es eine andere Art von System fast braucht. Denn es gibt einfach gerade einen krassen Kampf um diese Leute. Die kriegen wahnsinnig hohe Gehälter geboten auf der einen Seite, um halt in Bereichen zu arbeiten, gerade jetzt, wenn es ums KI geht, irgendwie, keine Ahnung, Börsenalgorithmen optimieren, alle möglichen Empfehlungsplattformen, wenn du deine Social Media nutzt, was soll wem angezeigt werden, um möglichst irgendwie den Konsum zu mehren oder irgendwelche Reichweiten zu steigern. Da sitzen die Leute halt und die könnten halt so viel mehr wirken in der Welt, aber wer bezahlt dafür? Und das ist halt eine Grundsatzfrage. Und ich glaube, dass auch an vielen Stellen daran gearbeitet wird, auch auf Regierungsseite solche Möglichkeiten zu schaffen. Bisher habe ich noch keine in der Anwendung gesehen. Es gibt zum Beispiel Horizon Europe, heißt das neue, ne? Oder relativ neue Programm, wo dann auch groß kommuniziert wurde, der Green Deal, irgendwie ein großer Teil von diesen Milliarden, ich weiß es nicht genau, soll eben in Startups gehen oder in die Förderung von Ideen, die wirklich einen Wandel hervorbringen können und auf Technologie basieren. Und dann war ich in der Vorstellung von diesem einen Programm und dann habe ich gefragt, ja gut, okay, wie sieht es denn jetzt aus? Angenommen, wir erfüllen eure Kriterien, also ich durfte wirklich diesen Typ befragen, der halt für das Programm verantwortlich war. Wir erfüllen diese Kriterien, aber wir sind nicht primär auf Profit ausgelegt. Können wir uns bewerben? Wie sieht's aus? Und dann war der so, ja. Hat er erstmal nochmal zwei andere Fragen zwischen reingenommen, bevor er mir geantwortet hat. Und hat er gesagt, ja, ne? Also wir sind jetzt, ja, wir haben einen längeren Atem als jetzt privatwirtschaftliche Investoren, aber das muss dann schon auch irgendwann da sein. Die Kohle muss kommen. Mhm. Wo ich so denke, eigentlich, what the fuck? Es geht hier um Steuergelder. Mhm. Es geht um Gelder, dass Leute, die Leute von ihrem Gehalt abgeben an die Gemeinschaft dafür, dass die Situation bei uns besser gemacht wird. Und warum muss es eine Prämisse sein, dass ich Geld verdiene mit diesem Geld, was mir gegeben wird? Mhm. Warum kann ich nicht einfach nur dem Gemeinwohl dienen?
Weil das eine Spende wäre. Sind wir genau bei dem Thema.
Ich weiß es nicht genau. Also das ist ja...
Ja, es muss eigentlich unter diesem Forschungsaspekt laufen. Und da muss mehr Geld fließen.
Es ist schwierig. Ich glaube, es ist ein Zwischending. Und das ist gerade nicht besetzt. Und es gibt halt auch sehr wenig Beispiele dafür, weil sehr wenige Leute es geschafft haben, mit so einem gesellschaftsrelevanten Thema überhaupt ein Unternehmen zu gründen, das relevant wird. Weil das gar nicht so einfach wird, auch überhaupt das erstmal aufzubauen. Also ein Unternehmen wie unseres jetzt aufzubauen, ist, glaube ich, nicht so einfach. Man muss erstmal an diesen Punkt kommen, dass man überhaupt Einnahmen hat und dann zeigen kann, okay, wenn das und das funktioniert, dann kriegen wir auch Einnahmen, wir können uns selber tragen und so weiter. Da muss man erstmal hinkommen. Bei vielen Vorschlägen, die ich schon gehört habe, wo Leute wirklich einen ehrlichen Beitrag zum Gemeinwohl leisten konnten, haben sie das halt gar nicht zeigen können. Gerade wenn man irgendwie Leuten helfen will, die nicht viel Geld haben, was ja ein Dienst am Gemeinwohl ist, hast du halt kein krasses Geschäftsmodell.
Aber wenn jetzt zum Beispiel diese Richtlinie umgesetzt wird, bestätigt wird und die Kunden rennen euch die Türen ein, weltweit zum Beispiel, ihr könntet euch ja dann selbst tragen, oder?
Ja, natürlich.
Also für euch gilt das in dem Fall.
Die Idee ist die ganze Zeit, sich selbst zu tragen.
Genau.
Absolut. Aber das heißt ja, dass du dich selbst trägst. Wenn wir jetzt über ein nachhaltiges, suffizientes Unternehmen reden, dann kann man auch profitsuffizient sein. Das heißt, man kann halt sagen, wir brauchen so viel, dass wir uns selbst tragen können. Und wenn wir darüber hinaus was haben, dann gucken wir vielleicht, dass wir was Neues entwickeln, um ein neues Problem anzugehen. Genau. Und nicht einfach, dass wir selber einfach damit reich werden. So.
Ja.
Das ist vielleicht ein Unterschied, ich weiß es nicht. Zum Thema Skalierung halt.
Ja, genau. Das ist die soziale Skalierung. Und trotzdem glaube ich, so stressig das manchmal wirkt, ist es doch das, was du immer wieder machen würdest.
Ja, tatsächlich schon. Wir haben da auch schon drüber gesprochen. Also eigentlich wollen wir ja nicht ewig lang an diesem Problem arbeiten. Eigentlich wollen wir tun, was wir können mit der Technologie, um dieses Problem, soweit wir es können, zu beheben. Und dann wollen wir weitermachen. Dann guckt man sich das nächste Problem an. Ich bin jetzt nicht aufs Insektensterben
festgelegt. Schon eine Idee
festgelegt.
Für das nächste Problem?
Ach,
also
gibt,
Müll
gibt,
zum Beispiel.
Es gibt genug Probleme auf der Welt. Ich finde, müssen wir nicht ins Detail gehen. Aber ja, es gibt wirklich eine ganze Menge. Und da kann man auch mit Technologie viel machen. Und ich kann dir gar nicht konkret sagen, was ich anders machen würde. Man muss schon irgendwie gucken, dass man dabei persönlich nicht auf der Strecke bleibt, im Sinne von, dass man irgendwie sich selber zu einem Punkt ausbeutet, wo man irgendwann keinen Bock mehr hat.
Mhm.
Und das ist halt bei Gründungen immer ein bisschen das Risiko. Und auch wie lange man das macht. Das ist am Anfang, die ersten 1-2 Jahre ist das halt auch normal, immer und alles. Und irgendwann muss man aber auch gucken, dass man nicht mehr gibt, als man irgendwie auch wieder bereit ist, als man auch irgendwie wieder Kraft tanken kann.
Reinholen kann, ja. Das klingt vernünftig. Dann gib uns doch zum Abschied jetzt noch deine 4 persönlichen Gründe mit zum Gründen.
Oh, die 4 persönlichen Gründe zu gründen. Ich kann für die Frühphase sprechen. Gerade Leute, die irgendwie noch im Studium sind zum Beispiel. Man lernt wahnsinnig viel. Man baut Kompetenzen auf, die man im Studium nie erwerben wird. In so vielen Bereichen noch einfach zu verstehen, wie man etwas grundsätzlich aufbaut, wie man etwas kommuniziert, dass Leute es verstehen. Also von vorne bis hinten, man lernt wahnsinnig viel und gerade am Anfang, während man noch im Studium ist oder so, hat man ja nichts zu verlieren. Man braucht vielleicht 2 Semester länger oder so, aber man baut eine wahnsinnige Kompetenz auf. Und dafür ist es wunderbar. Und wenn es nicht klappt, was ist das Risiko? Who cares? Ist nichts passiert. Sowas wie, was deine Noten nachher sind, wird die Leute viel weniger interessieren, als was du schon auf die Beine gestellt hast. So ist es bei uns, wenn wir Leute einstellen, auch wir fragen, was sie schon aus eigenem Antrieb an Projekten gestartet haben, weil sie einfach Bock hatten und das zeigt uns, dass sie in der Lage sind, wenn sie auf Probleme stoßen, da Lösungen für zu finden. Und dass sie einfach intrinsisch motiviert sind und Bock haben. Das war jetzt also ein Grund. Man lernt wahnsinnig viel. Das ist eigentlich der Hauptgrund.
Mal 4.
Noch 3 nicht. Ich habe eigentlich keinen anderen Grund.
Es schließt ja auch schon sehr viel.
Ja, also von vorne bis hinten, man lernt wahnsinnig viel über sich selbst. Man baut ein ganz anderes, zumindest in meinem Fall fühle ich das, Selbstvertrauen auf und versteht die Welt besser. Versteht diese Zusammenhänge, die Wirkmechanismen, wie was funktioniert. Es ist natürlich toll auch, vielleicht Nummer 2 wäre halt, wenn man tatsächlich einen Unterschied in der Welt machen kann. Mhm. Da vielleicht kommen wir doch noch an ein paar Gründe. Nummer 3, du hast kein Arschloch als Chef.
Weil
das
du
weniger,
dein Chef
das
bist,
weniger
deine
kann
Chefin.
Als du und von dem du dir was anhören musst. Das ist uns letztens auch noch mal bewusst geworden, auch aus irgendwelchen früheren Arbeitsverhältnissen. Da habe ich auch schon gedacht, ich hatte solche Idioten zum Teil, die mir übergeordnet waren und dann auf ihren Hierarchien beharrt haben, dass sie jetzt ja so viel besser sind, weil sie mehr verdienen als ich oder so in irgendwelchen Praktika. Und sowas hast du einfach nicht. Du kannst, das gilt natürlich nicht unbedingt für deine Mitarbeiter. Die müssen sich halt mit dir rumschlagen, meine ich ja. Aber ich glaube, bei uns sind die alle ganz zufrieden. Also man kann sich eben ein Arbeitsverhältnis schaffen, wie es einem halt gefällt. Das ist, glaube ich, auch nochmal ein wichtiger Punkt. Noch einer?
Muss nicht. Fällt nur falls. Ein. Wir müssen auf die 100 kommen bei 25 Folgen.
Ja, alles gut. Nee, ich belasse es mal dabei.
Alles gut.
Sind ja auch nicht schlecht.
Ja, reicht auch. Vielen Dank. Sehr spannende Einsichten. Freut mich, dass du da warst. Ich bin gespannt, was wir von euch weiterhin hören. Ob das nächste Projekt vielleicht dann doch die Müllentsorgung ist. Wir werden es sehen. Danke.
Ich habe zu danken. Grüße an alle da draußen, die gerade gründen.
Genau.
gebt nicht auf.
Genau, haltet durch.
Ihr könnt nur gewinnen eigentlich.
Na, wie hat euch die Folge gefallen? Und welche Gründungsgeschichten kennt ihr oder habt ihr selber schon erlebt? Schreibt uns eine Mail an podcast@startupbw.de und folgt uns auf den Podcast-Plattformen eures Vertrauens. Für mehr Infos zu Startup BW geht ihr auf startupbw.de.